Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem neuen Format, das wir hier in der Gesellschaft der Ärzte anbieten, nämlich dem sogenannten Case Challenge, der prinzipiell den sogenannten Grand Rounds nachempfunden ist. Das heißt, hier werden interessante und spannende Fälle aus der klinischen Medizin von mehreren Experten aus verschiedenen Perspektiven präsentiert. Ich bin mir sicher, dass für Sie, wenn Sie an klinischer Medizin interessiert sind, ausreichend nicht nur spannende Fälle vorhanden sind, sondern auch eine Reihe von Einsichten, die Ihnen vermutlich im klinischen Alltag weiterhelfen werden. Wir haben heute einen Fall aus dem Bereich der Inneren Medizin, aus der Klinik Otterkring, der Ihnen präsentiert werden wird von Frau Dr. Kietheibel von der 5. Medizinischen Abteilung der Klinik Otterkring, und im weiteren Verlauf werden wir expertisenweise Kollegen Hollack, auch von der 5. Medizinischen Abteilung der Klinik Otterkring, haben und dann schließlich meine Wenigkeit. Und damit gebe ich über an Frau Dr. Kietheibel.
Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich heute sehr, hier sein zu dürfen und im Rahmen dieser Case Challenge einen Fall zu präsentieren, der mich selbst seit Beginn meiner Ausbildung an der Klinik Otterkring eigentlich begleitet hat. Und ich möchte jetzt mitnehmen auf eine Reise durch diesen Fall. Es gibt keinen Interessenskonflikt und damit möchte ich auch schon in medias res gehen und Sie durch diesen Fall führen. Wir befinden uns jetzt im Jänner 2020 zum Beginn der Covid-Pandemie. Es stellt sich über die Notaufnahme ein 19-jähriger Patient vor, männlich, schwarze Hautfarbe. Und er kommt, er sagt, mir geht's nicht gut. Ich habe diffusen Schmerz, der ganze Körper tut mir weh, ich habe Schwäche, ich tue mir schwer beim Aufstehen. Er war massiv abgeschlagen, das war wirklich objektivierbar. Und was ihn sehr, sehr beunruhigt hat, dass er seit ein paar Tagen einen dunkel gefärbten Urin hatte und er hat auch geklagt darüber, dass es beim Urinieren brennt. Darüber hinaus war auffallend eine Sinustachykardie von 120 pro Minute. An Vorerkrankungen konnte man in der Anamnese festmachen, dass der Patient damals eine Chlamydienpneumonie hatte, circa 3 Wochen vor der Vorstellung. Er hat das so geschildert, dass er Fieber hatte, Schüttelfrost, Halsschmerzen, Husten, und er ist dann damals zur Hausärztin gegangen, die Blut abgenommen hat, Serologie abgenommen hat, und es waren dann wirklich die Chlamydien-Antikörper IgA und IgG positiv. Er ist hinsichtlich einer atypischen Pneumonie behandelt worden, hat 3 Tage Azithromycin bekommen und es kam zur klinischen Besserung. Was man da differenzialdiagnostisch nicht ganz unerwähnt lassen sollte, ist, dass der Bruder des Patienten damals eine Influenza litt. Der Patient selbst hat sich dann nicht isoliert und war auch nicht gegen die Influenza geimpft, also auch das anamnestisch nicht ganz aus dem Raum zu lassen. Außerdem im August 2019 eine Epstein-Barr-Virus-Infektion und seit damals eine Hepatosplenomegalie, die sonografisch gesichert war, sowie eine passagiere Erhöhung der Lebertransaminasen. Sonst sagt er, ich nehme dauerhaft keine Medikamente, wozu auch, ich bin ja nicht krank. Und wenn man ihn dann exploriert hat hinsichtlich der Familienanamnese, gab es in diese Richtung zumindest nichts, was irgendwie wegweisend gewesen wäre. Genau, zum klinischen Status. Der Patient präsentiert sich wirklich mit einem reduzierten Allgemeinzustand. Das war für diesen 19-jährigen Patienten schon auffallend und ganz im Vordergrund stehend dieser diffuse Schmerz. Der Schmerz vor allem im Bereich der Oberschenkel beidseits des Kreuzes, also im LWS-Bereich und auf dem Gesäß. Wir haben dann natürlich Diagnostik erhoben und im Labor war eigentlich das Auffälligste ein CRP von 37 Milligramm pro Liter. Darüber hinaus haben wir aufgrund der dysurischen Beschwerden einen Harnstreifen gemacht. Dieser Harnstreifen war Nitrit- und Leukozyten-positiv, wie auch Erythrozyten- und Urobilinogen-positiv, was natürlich diesen dunkel gefärbten Urin schon erklärt hat. Darüber hinaus haben wir bei dieser Anamnese der Chlamydienpneumonie, dem erhöhten CRP und dieser Abgeschlagenheit ein Lungenröntgen gemacht. Da hat sich eigentlich ein altersentsprechender, unauffälliger Befund gezeigt. Und in Zusammenschau dieser Befunde ist der Patient dann mit der Verdachtsdiagnose eines nitritpositiven Harnwegsinfekts auf die internistische Normalstation zu uns aufgenommen worden. Wie Sie hier sehen können, haben wir den Fall damals auch publiziert. Das ist jetzt eine Tabelle, die die Laborparameter des Patienten im Verlauf sehr genau zeigt. Ich möchte hier vor allem auf 2 bis 3 Dinge genauer eingehen. Zum einen sieht man hier die Kreatininkinase, die mit über 400.000 Unit pro Liter wirklich massiv ausgelenkt war. Bei uns im Labor ist der obere Normwert 190 Unit pro Liter. Und darüber hinaus diese massive Erhöhung der Lebertransaminasen und auch der Laktatdehydrogenase. Wir haben das Ganze so interpretiert, der Patient hat sich ja mit Muskelschmerz präsentiert, das heißt offensichtlich dürfte es da zu einem Muskelzellzerfall kommen und daraus resultierend diese erhöhte CK wie auch die erhöhte Ast und Alt. Was das Ganze auch bestätigt für uns damals hat, ist, dass die CK deutlich rückläufig war mit Besserung der klinischen Symptome, das möchte ich schon vorwegnehmen, also man sieht hier, dass es deutlich rückläufig war. Und auch die nicht leberspezifische Ast war schön rückläufig und die alkalische Phosphatase passend dazu, dass es sich wohl um einen Muskelzellzerfall handelt, für diese Erhöhung der Lebertransaminasen war normwertig. Gut, wie ist es weitergegangen? Wir haben bei dem Patienten dann eine Oberbauchsonographie gemacht, weil wir diese anamnestische Hepatosplenomegalie erstens einmal kontrollieren wollten und zweitens wollten wir sehen, ob es für die Transaminasenerhöhung nicht doch auch eine andere Ursache gibt. Man sieht dann hier, die Leber war eigentlich als normwertig beschrieben, nur die Milz vergrößert, sonst sonografisch keine Auffälligkeiten festzustellen. Im serologischen Befund haben wir damals gesehen, dass es schon positive Befunde gab, die aber alle nur IgG-positiv waren, also keine rezente Infektion, zumindest keine, auf die wir getestet haben. Und im Autoimmunpanel möchte ich in diesem wahnsinnig unübersichtlichen Blog eigentlich nur darauf eingehen, dass zum damaligen Zeitpunkt die ANAs negativ waren, wie auch der Myositis-Block war negativ. Gut, wir haben jetzt einen 19-jährigen Patienten in reduzierten Allgemeinzustand und eine erhöhte Kreatininkinase über 400.000. Was machen wir jetzt weiter? Ganz genau, wir reden mit dem Patienten. Er hat uns damals sehr eindrücklich verneint, nein, ich nehme keine Drogen, auch keine Medikamente, keine Statine, die da im Raum gestanden sind, keine Anabolika. Er hat auch verneint, exzessiven Sport gemacht zu haben, kein Marathon in der letzten Zeit. Er ist nicht gestürzt, nicht lang gelegen. Und wir konnten auch klinisch eine Epilepsie ausschließen. Es gab keine antiepileptische Dauermedikation, kein Zungenbiss. Der Patient hat nicht eingenässt, nie das Bewusstsein verloren. All diese Dinge differenzialdiagnostisch ausgeschlossen. Was haben wir dann gemacht mit dem Patienten? Er hat für seine Schmerzen analgetische Therapie bekommen und darüber hinaus eine intravenöse Flüssigkeitstherapie mit damals bis zu 4 Liter pro Tag und eine Harnalkalisierung. Darunter kam es dann zu einer klinischen Besserung und der Patient hat bis zum Tag 13 eine Symptomfreiheit erreicht, konnte auch entlassen werden. Hier nochmal kurz sehr eindrücklich zu sehen, wie schön die Kreatininkinase rückläufig war über diesen zeitlichen Verlauf und dazu korrelierend auch die Ast rückläufig. Ich möchte hier noch erwähnen, dass das Kreatinin damals während des stationären Aufenthalts eigentlich immer im Normbereich war und auch die EGFR nie eingeschränkt war. Es geht jetzt weiter, es gibt eine zweite Episode. Wir befinden uns nun im Juli 2021, es ist Sommer, wir sind auch schon mitten in der Covid-Pandemie. Und der Patient kommt. Er ist mittlerweile 20 Jahre, ansonsten hat sich nicht viel verändert. Und er sagt, dieser Ganzkörperschmerz ist unerträglich, bitte helfen Sie mir. Und auch der dunkel gefärbte Urin kehrt wieder zurück. Was aber diesmal auffallend ist, dass der Patient circa 2 bis 3 Wochen vor der Vorstellung auch an Fieber leidet. Er sagt, 2 Wochen vor der Vorstellung auf der Notaufnahme, irgendwie hat es da was mit meinem Geruchssinn gehabt. Darüber hinaus diese zunehmende Muskelschwäche, Ganzkörperschmerz, wie schon angeführt, und der dunkel gefärbte Urin. Gut, diesmal auch in der Anamnese erhebbar, 3 Wochen vor der Vorstellung über die Notaufnahme eine SARS-CoV-2-Impfung mit Johnson & Johnson, also mit einem Vektorimpfstoff, damals geimpft worden. Wir haben dann wieder ein Labor bestimmt, Und wie man sieht, war diesmal die Kreatininkinase sogar über 500.000 ausgelenkt. Außerdem auch, im Unterschied zur ersten Episode, das Kreatinin erhöht und die GFR eingeschränkt. Die Autoimmundiagnostik wie auch die Serologie waren nicht wegweisend, das waren die gleichen Panels wie auch bei der ersten Episode, aber damals routinemäßig im Covid-Screening, auch mit diesem Geruchsverlust sehr gut passend, SARS-CoV-2-PCR, nasopharyngealer Abstrich, war positiv mit einem CT-Wert von 36,7, was dazu geführt hat, dass der Patient dann über die Notaufnahme isoliert worden ist, nach 48 Stunden eine Kontroll-PCR gemacht worden ist und dann ist der Patient erst bei steigender PCR, ist also nie unter 30 CT-Wert gefallen, auf die internistische Normalstation aufgenommen worden. Im Lungenröntgen, das damals gemacht worden ist, haben sich auch keine pulmonalen Beteiligungen hinsichtlich dieser Covid-19-Infektion gezeigt. Hier nochmal kurz zum zeitlichen Verlauf, um das klarer zu machen. Also wir stehen 3 Wochen vor der stationären Aufnahme, der Patient wird mit Johnson & Johnson geimpft. Circa 14 Tage vor der stationären Aufnahme beginnt das Fieber und die Muskelschwäche sowie dieser Geruchsverlust. Die Muskelschwäche wird dann immer stärker, sagt der Patient, und circa 7 bis 8 Tage vor Aufnahme kommt dann dieser unerträgliche Ganzkörperschmerz dazu und hierzu auch korrelierend bei Aufnahme die massiv erhöhte Kreatininkinase von über 500.000. Was haben wir dann gemacht mit dem damals 20-jährigen Mann? Ganz genau, er hat de facto die gleiche Therapie wiederbekommen, nämlich Analgesie und eine forcierte Diurese, damals bis zu 7 Liter Flüssigkeit pro Tag. Im Labor möchte ich jetzt hier darauf hindeuten, es kam damals zu einer akuten Nierenschädigung, also das Kreatinin war bis zu einem maximalen Peak von 4,2 ausgelenkt. Hier sieht man nochmal schön, dass es unter der gewählten Therapie dann wieder zu einer deutlich rückläufigen Kreatininkinase kam und der Patient hat dann wieder eine klinische Besserung und Symptomfreiheit erzielt und konnte entlassen werden. Was macht diesen Fall jetzt eigentlich zu einer Case-Challenge? Warum besprechen wir den Fall heute? Zum einen haben wir diese deutliche Muskelschwäche, die Muskelschmerzen. Dann laborchemisch wirklich auffallend die massiv erhöhte Kreatininkinase. Durch den Muskelzellzerfall bedingt die Rhabdomyolyse, also das Vollbild eigentlich der Rhabdomyolyse mit CK-Erhöhung, Pigmenturie und Muskelschmerzen. In der zweiten Episode auch eine akute Nierenschädigung und bei beiden Episoden irgendwie anamnestisch zumindest zugrunde liegend eine virale Infektion. Bei der ersten Episode fraglich diese Influenza-Infektion, bei der zweiten Episode auch in der PCR nachgewiesen die Covid-Infektion. Zur Diagnose möchte ich jetzt noch nichts vorwegnehmen, da muss ich Sie noch ein bisschen um Geduld bitten. Ich möchte Ihnen jetzt diese Folie zeigen. Die ist furchtbar überladen und unübersichtlich, da gebe ich Ihnen recht. Ich werde jetzt auch nicht alles mit Ihnen besprechen. Es soll eigentlich nur bildlich darstellen, was die Kreatininkinase erhöhen kann, welche Differentialdiagnosen es da gibt und woran wir damals gedacht haben. Nachdem die 5. medizinische Abteilung bei uns im Haus auch die Fachabteilung für Rheumatologie ist, haben wir natürlich in die rheumatologische Richtung gedacht. Zum einen und zum anderen aufgrund dieser Anamnese mit Influenza und Covid-Infektion auch eine infektiöse Ursache. Und damit möchte ich jetzt an den Oberarzt Hollack, den Leiter unserer Rheumaambulanz, übergeben und freue mich schon auf den Vortrag.
Es ist meine Aufgabe, jetzt den Fall ein bisschen weiterzuführen. Sie haben schon gemerkt, wir haben ganz bewusst mit einer Art Cliffhanger aufgehört, damit Sie auch ein bisschen mitdenken können, mitdenken sollen. Und ich möchte jetzt ein bisschen über rheumatologische Myopathien sprechen mit Ihnen, in den nächsten Minuten ein bisschen Sie durch diesen Dschungel durchführen, damit Sie sehen, ob vielleicht eine inflammatorische Myopathie zu diesem Patienten passen könnte. Und ähnlich wie meine Kollegin kann auch ich garantieren, dass ich für diesen Vortrag von keiner Pharmafirma in irgendeiner Weise korrumpiert wurde. Bei der CK und rheumatologischen Grunderkrankungen ist es so, dass es bei vielen Kollegen reflexartig ein bisschen eine Abwehr auslöst. Es gilt als komplex, es gilt als schwierig, es gilt als nicht einfach zu fassen und ich muss Ihnen vollkommen recht geben, das ist auch so. Und man ist dann mit einigen Begriffen konfrontiert, die man irgendwie schon gehört hat, die vielleicht im Studium mal angeschnitten wurden, die laufen einem im Alltag mal über den Weg. Aber wie man das so richtig dann umsetzt, das ist dann immer eine andere Sache. Und wie ich schon gesagt habe, ich möchte die nächsten Minuten nützen, in einer sehr kurzen Form ein bisschen diesen Dschungel zu lichten. Und obwohl ich nicht allzu lange Zeit habe dazu und ich möchte meine Zeit auch nicht überziehen, glaube ich trotzdem, es gibt nichts Besseres, als hier ein bisschen organisatorisch Ordnung hineinzubringen, als das Ganze anhand eines konkreten Falls durchzudeklinieren. Und so ein Fall ist an unserer Ambulanz auch aufgetaucht. Ich spreche von einer Patientin, die inzwischen 50 Jahre alt ist. Sie sehen außer einer Autoimmuntyreopathie eigentlich keine wesentlichen Vorerkrankungen, eine Akademikerin, im Prinzip vollkommen gesund. 2016 bemerkt sie, dass sie die Finger schmerzen und sie erzählt uns dann im Nachhinein, wir haben sie zu dem Zeitpunkt damals noch nicht kennengelernt, dass der Finger eine Zeit lang verdickt war, über andere Quellen, nicht über unsere Ambulanz, wurde mit Cortison kurzfristig gearbeitet und sie hat da in kurzer Zeit war das Problem erledigt. Die Patientin hat eigentlich nicht weiter darüber nachgedacht. Aber wenig später geht es dann los und sie berichtet dann über ein Renault-Phänomen, das ihr bis dato nicht bekannt war. Und das ist schon eine erste Sache, die ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Wenn ein Patient in diesem Alter plötzlich ein Renault-Phänomen entwickelt, sollte das zumindest ein Signal sein, auf das man aufhorcht, vielleicht noch kein Alarmsignal, aber schon eine Sache, der man weiter nachgehen sollte. Sie erzählt wieder, dass die Finger einfach dicker sind, als sie es gewohnt waren, auch wenn wir das an sich klinisch nicht wirklich nachprüfen konnten. Und sie berichtet von Muskelschmerzen. Wir haben sie dann serologisch durchgecheckt und Sie sehen, für eine Patientin in diesem Alter, die eigentlich gesund sein sollte, mag das zwar nicht sehr viel sein, aber es sind Entzündungszeichen, die auf jeden Fall bemerkenswert sind, also etwas tut sich hier. Die klassische Rheumaserologie ist negativ, aber das Wichtigste in dem Setting natürlich ist die Autoimmunserologie und die hat angeschlagen. Wir haben einen sehr hohen Anatiter per se, das könnte man jetzt noch mit der Hashimoto-Thyreoiditis erklären, aber Sie sind unten bei diesen Subsets, diesen einen Eintrag mit diesem UNS-RMP, einer dieser unaussprechlichen Antikörper, der doch verhältnismäßig hochtitrig positiv ist. Und was bedeutet das jetzt für den weiteren Verlauf? Was sagt uns dieser Antikörper? Und das sind so Dinge, die bei den meisten Kollegen ein bisschen Probleme machen, weil es auch wirklich schwer und komplex ist. Daher möchte ich der Sache doch ein Slide widmen. Das ist ein diagnostischer Marker, wobei man aufpassen muss. Diagnose heißt nicht, dass wenn Sie den Marker haben, dass Sie diese Diagnose stellen dürfen. Aber er führt Sie in eine bestimmte Richtung, weil er ist relativ spezifisch für das Krankheitsbild der Mischkollagenose. Die Mischkollagenose darf nicht verwechselt werden mit einer Kollagenose, weil einfach aus vielen Dingen Dinge per se vermischt sind, man es nicht genau sagen kann. Für solche Fälle gibt es den Begriff undifferenzierte Kollagenose, sondern es ist ein klar definiertes Krankheitsbild, auf Englisch Mixed Connective Tissue Disease, früher hat es auch Sharp-Syndrom geheißen. Sie sehen aber, wie meistens in der Rheumatologie, deswegen haben wir auch so die Angewohnheit, bei vieles Verdacht auf oder möglicherweise hinzuschreiben, es ist nicht klar fassbar. Sie sehen, der Titer ist auch bei anderen Erkrankungen durchaus zu finden, wie zum Beispiel beim Lupus, beim Sjögren-Syndrom, aber zum Beispiel auch bei der rheumatoiden Arthritis. Die Patientin hat ja auch geschwollene Gelenke, also schauen wir weiter. Und das, was immer spannend ist, ist für mich, was macht dieses UNS-RMP eigentlich? Das U ist leicht zu erklären, das steht für Uracil. Es gibt 6 Formen, in dem Fall ist es das U1 eben, das relevant ist. Und wenn sich jetzt eine DNA in eine RNA umwandelt und ihm letztlich zur Messenger-RNA wird, die dann für die Proteinsynthese relevant ist, gibt es hier ein paar Zwischenstufen, weil die DNA nicht 1:1 umgewandelt werden kann. Das heißt, hier werden bestimmte Teile aus der DNA rausgeschnitten, die sogenannten Introns, und für das brauche ich dann sozusagen Scheren. Das sind diese Spliceome und bei diesem Splicing, wo das entfernt wird, wirkt dieses UNS-RMP als Hilfsmittel mit. Das ist einfach ein bisschen ein Helfer am Rande und der kann als Antigen wirken. Das heißt, hier können sich Antikörper darauf setzen. Und ich erwähne das deswegen so präzise, weil Sie können sich schon denken, wo das dann ansetzt an dieser DNA- und RNA-Kette, ist für uns eigentlich nicht unbedingt klar zu definieren. Und das erklärt auch, warum wir immer so einen heterogenen Phänotyp haben, warum Patienten mit völlig unterschiedlichen Organbefallsmustern vergesellschaftet sind. Sie können sich das wie eine Roulette-Kugel vorstellen, wo Sie auch nicht genau wissen, wo die hintrifft, je nachdem sozusagen an welchem Ort jetzt dieses Splicing hier behindert ist. Wir haben diese Patientin auf Basis dieser Befunde dann sehr wohl auf eine Basistherapie mit einem Antimalariamittel eingestellt und dann geht's los. Ich habe den Fall für die Myositis gewählt, also bekommt sie auch eine Myositis. Nochmal zur Erinnerung, das war das Aufnahmelabor und vielleicht haben Sie es eben im Augenwinkel gesehen, die CK zu diesem Zeitpunkt also unauffällig. Dann geht es aber relativ schnell und wir erreichen doch eine für rheumatologische Verhältnisse verhältnismäßig ernsthafte CK, mussten also reagieren. Die Patientin bekommt das, was in so einem Fall leider Gottes immer noch Ersttherapie ist, das ist Cortison und wir müssen uns auch weiter Gedanken machen. Die Diagnose ist damals ein bisschen auf unsicheren Beinen gestanden, ob weitere Organmuster zu sehen sind. Ein Thorax-CT ist gefolgt und ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass es nicht ganz in Ordnung ist. Wenn Sie diesen Pfeil auf der linken Seite auf Ihrem Bildschirm sehen, sehen Sie doch am Rand ein bisschen eine Verdichtung. Ja, kann was sein, da muss noch nichts eventuell sein, aber es hat uns zumindest gesagt, dass wir daran dranbleiben würden. Auch diese septale Verdickung auf der rechten Seite war zumindest nicht ganz physiologisch. Das, was für uns relevanter mit der CK ist, dass wir dieser fraglichen oder zumindest suspizierten Myositis näher auf den Grund gehen. Also wir haben einen MR des Oberschenkels angeschlossen und Sie können hier in der zweigewichteten Aufnahme recht schön sehen, dass der Musculus gracilis und Sartorius jeweils hell anfärbt. Das ist also eine ödematöse Durchtränkung als Zeichen der Entzündung und so wurde es dann auch in der MR-Diagnostik befunden, also eine Entzündung im Sinne einer Myositis. Hier gibt es dann nur eines und hier haben wir Gott sei Dank einen sehr guten Connex zum AKH, dass man versucht, das Ganze dann noch diagnostisch voranzutreiben. Da hilft uns die Biopsie weiter, in dem Fall die Neuropathologie am AKH von Professor Hein Fellner, bei dem ich mich auch bedanken möchte und von dem auch diese Bilder stammen. Sie sehen hier drei dieser Färbungen. Links oben sehen Sie die HE-Färbung, wo man vielleicht schon ein bisschen erkennen kann, dass das Muskelgewebe bereits durch fibrinöses Gewebe, also Bindegewebe, vernarbig ersetzt ist. Also hier hat offensichtlich eine nekrotisierende Entzündung stattgefunden. Rechts oben sehen Sie eine sogenannte CD68-Färbung, die zum Beispiel für das angeborene Immunsystem dann zeichnet, weil das ein Marker für Monozyten-Makrophagen ist. Und hier unten die CD8-Färbung, die bei den T-Zellen relevant ist. Und Sie können auch hier auch diese vielen blauen Zellen sehen, die rund um die Myozyten und die Muskelfasern zu finden sind. Also hier ist offenbar eine Infiltration des Immunsystems drinnen, der Immunglobuline, nämlich B- und T-Zellen sowie aktivierter B-Zellen. Und hier ist es ganz wichtig, der Pathologe kann Ihnen nicht die Diagnose sagen, er kann nur den Weg weisen, er braucht also entsprechende Zusatzinformationen, das heißt gefüttert mit dem Autoimmunstatus, den die Patientin ja schließlich hatte, hat uns auch er recht gegeben, dass es durchaus zu einer Mischkollagenose passen würde. Wir haben dann die weiteren typischen Befallsmuster durchgeschaut, nichts gefunden, konnten aber trotzdem damit eigentlich sehr sicher diese Diagnose stellen. Eine Mischkollagenose auf Basis dieser Symptome, die alle sehr gut dazu passen. Was heißt das für die Patientin? Für die Patientin hat das geheißen, auf Basis dieser Entzündung, und wir wollten ja nicht ausschließlich mit Cortison arbeiten, eine erweiterte Immuntherapie einzuleiten. Das Hydroxychloroquin wurde gegen Azathioprin ausgetauscht und wir hatten tatsächlich damit bedingt Erfolg, wobei ich erwähnen muss, dass immer noch Cortison mit an Bord war. Wir haben daher auch wegen Unverträglichkeiten dann im Herbst auf Methotrexat gewechselt und es hat zum Teil funktioniert. Wir haben nur ein Phänomen beobachtet, das wir immer wieder bei inflammatorischen Myopathien sehen, dass regelmäßig im Winter die CK ansteigt. Einen Grund dafür kann ich Ihnen aber an dieser Stelle eigentlich auch nicht nennen. Dann gab es unklare Hautveränderungen. Das sind dann so Sachen, wo wir uns auch nie ganz sicher sein können, gehört das zur Krankheit oder hat das andere Ursachen. Wir haben es zumindest biopsiert, es kam aber Gott sei Dank nichts Dramatisches dabei raus. Die CK war zu dem Zeitpunkt nach wie vor deutlich erhöht. Die Patientin hatte eigentlich kaum Beschwerden und hier ist auch ein Problem in der Rheumatologie. Sie werden in der Literatur eigentlich nichts finden, was Ihnen konkret sagt, welchen CK-Wert Sie anzustreben haben. Muss das im Normbereich sein? Darf es ein bisschen erhöht sein? Bis zu welchem Wert dürfen Sie das akzeptieren? Hängt es nur von den Beschwerden ab. Wir haben es versucht, über das Cortison immer wieder hinzubekommen und haben auch in dem Zeitraum eine Kontrolle des CTs vom Thorax gemacht. Und Sie erinnern sich vielleicht noch an das Bild von vorhin und ich habe Ihnen genau dasselbe Schnittbild wieder gebracht im Vergleich und Sie sehen, dass hier diese Infiltration doch deutlich zugenommen hat. Wir haben hier beginnende retikuläre Veränderungen mit einer beginnenden leichten Fibrosezeichen. Sie sehen, wir haben das CT-Thorax doppelt gemacht zur Sicherheit, weil wir uns nicht sicher waren, ob das vielleicht ein Atemphänomen ist. Die Patientin ist beim zweiten Mal am Bauch gelegen, aber die Zeichen waren ebenfalls zu sehen. Das war dann der Befund dazu, also Sie sehen Milchgastrübungen im Sinne der Entzündung, aber bereits ganz leichtes incipientes Honeycoming, die Gefahr einer Fibrose besteht, dazu noch ganz schwache, aber doch zumindest erste Hinweise auf Lungenhochdruck. Wir waren also gefordert und mussten die Therapie auf jeden Fall eskalieren und haben uns für einen B-Zell-Depletor entschieden im Sinne eines Rituximab und hatten damit Erfolg bei Gott sei Dank guter Verträglichkeit. Die Lunge hat sich damit ebenfalls stabilisieren lassen in einer Kontrolle und so ist es auch bis jetzt Gott sei Dank geblieben, hat sich eigentlich diese Zeichen weitgehend zurückgebildet. Die Lungenfunktion, die wir regelmäßig messen, zeigt, dass sie diesbezüglich noch nicht kompromittiert ist. Im Dezember kommt es leider neulich zu einem Anstieg und wir müssen neulich einen Cortisonstoß geben. Hier kommt dann auch die Covid-Pandemie hinein, weil Sie wissen wahrscheinlich, unter einer B-Zell-depletierenden Therapie wie Rituximab ist eine Impfung korrekt zu machen gar nicht so einfach. Hier müssen entsprechende Pausen eingehalten werden, was mit der Krankheit wiederum kollidiert und wir haben uns ein entsprechendes Timing vorausnehmen müssen, mit Cortison arbeiten müssen, dass die Krankheit nicht explodiert. Unter dem zweiten Zyklus aber, muss ich sagen, und das ist sehr erfreulich, konnten wir, jetzt haben wir auch schon einen dritten Zyklus inzwischen, einen sehr erfreulichen Verlauf sehen. Und die Patientin war vor einem Monat bei uns in der Ambulanz. Und Sie sehen, die CK ist derzeit im Normbereich unter einer durchaus eher forcierten Immunsuppression, die wir hoffentlich doch im Verlauf dann reduzieren können. Aber wir wissen nicht, welche Probleme noch in diesem Fall auf uns zukommen. Das heißt, wenn Sie so einen Patienten sehen, müssen Sie damit rechnen, es gibt unvorhergesehene Schwierigkeiten, es gibt komplexe Verläufe und Sie müssen an viele Dinge denken. Kommt ein Patient also in eine Rheumaambulanz oder auch sonst zu Ihnen mit einer erhöhten CK und Sie denken an eine rheumatologische Grunderkrankung, so sei Ihnen gesagt, dass die CK tatsächlich in unserer Ambulanz ein durchaus häufiger Befund ist. Aber das, was Sie gerade gesehen haben, geschweige denn rein inflammatorische Myopathien, sind sehr, sehr seltene Ereignisse, die auch bei uns wirklich nur vielleicht ein- oder zweimal im Jahr kommen, also etwas, was nicht sehr normal und gewöhnlich ist. Es sind, wenn Sie es haben, sehr komplexe Krankheitsbilder. Die Diagnose, und ich glaube, das haben Sie schon gesehen, ist teilweise gar nicht leicht zu erfassen, weil aus so vielen Dingen Dinge hineinspielen und man muss sich im Prinzip daran entlang orientieren, welche Organsysteme dominierend befallen sind, in Kombination idealerweise mit histologischen Befunden und natürlich dem Labor. Das Management gestaltet sich entsprechend herausfordernd und zum allem Übermaß ist es so, dass es so selten ist, dass wir eigentlich zu keiner dieser Erkrankungen wirklich prospektive randomisierte Studien besitzen. Ich will nicht sagen, dass wir raten mit den Medikamenten, wir wissen eigentlich schon recht gut, was wir machen, aber es gibt auch einen gewissen Unsicherheitsfaktor, weil so viele Dinge gleichzeitig zu überwachen sind. Was Sie sonst noch haben, und das kann ich jetzt ganz rasch machen, weil Sie haben schon auf diesem schönen, mehr oder weniger, aber doch übersichtlichen Slide von Kollegen Kietabel gesehen, meines ist nicht wesentlich besser, es ist einfach ein sehr umfangreiches Bild. Das heißt, wenn Sie einen Patienten haben, wo Sie sich sicher sind, dass es nicht traumatisch ist, wie Sie es rechts unten erkennen können, sind Sie in der Tat gefordert. Denken Sie eine rheumatologische Ursache, aber noch einmal, eine tatsächliche Myopathie ist eine sehr, sehr seltene Erkrankung. Zur Pathogenese möchte ich Ihnen schon etwas bringen, weil ich das für außerordentlich spannend halte. Und das ist doch etwas, was doch gar nicht so lange erforscht ist. Sie haben im Prinzip dasselbe Basisbild, wie Sie auch sonst bei den meisten Autoimmunerkrankungen sehen. Sie haben eine genetische Veranlagung, Sie sehen eine bestimmte Allele, die dafür typisch sind, die übrigens in der Routine uns wenig weiterhelfen, das kommt eher aus Forschungsgruppen. Und dann haben Sie die äußeren Einflüsse, wobei gerade bei den Myopathien mechanische und Umwelteinflüsse sehr, sehr hoch gehalten werden und offenbar einen sehr relevanten Einfluss haben. Aus Kombination aus dieser beiden Sachen und den genauen Auslöser findet man meistens nicht, kommt es jedenfalls dazu, dass innerhalb dieser Muskelzelle sich ein antigenetisches Gewebe heraus, eine antigenetische Marke herausbilden, auf die dann der Körper reagiert. Und das, was unglaublich spannend ist, und das ist etwas, was vor circa 15 Jahren entdeckt wurde, ist, dass das vor allem bei jungen Muskeln sind, bei frisch regenerierten Muskeln. Also diese frisch regenerierten Muskeln exprimieren diese Antikörper besonders, diese Antigene besonders stark, auf die diese Antikörper gehen. Und hier sehen Sie auch dann ein Problem, warum diese Erkrankung dann perpetuiert. Wenn Sie jetzt nämlich diese Entzündung haben, wird der Muskel in weiterer Folge zugrunde gehen, es bildet sich neuer junger Muskel und das Spiel beginnt von vorne. Sie haben also so einen Feedback-Mechanismus und einen Kreislauf eigentlich, den Sie durchbrechen müssen, indem Sie das Immunsystem von außen unterbrechen, respektive unterdrücken. Im Rahmen der Entzündung kommt es dann erwartungsgemäß zum Einschub von Immunzellen, sowohl vom angeborenen als auch vom erworbenen Immunsystem. Und hier ist es dann wirklich sehr, sehr kompliziert, welche Zellentypen da drinnen sind. Hier sind dann einfach die Pathologen gefragt und hier sollte man sich wirklich zusammenreden, damit man versucht, auf Basis dieser Zellen auf eine Diagnose zu kommen, respektive die Diagnose weiter einzugrenzen. Wenn man die inflammatorischen Myopathien jetzt im streng genommenen Sinn sieht, ergeben sie eine Gruppe sehr heterogener Erkrankungen, wo stets unterschiedliche Dinge im Vordergrund stehen dürften. Die Muskulatur ist dem Namen nach bereits dominierend, muss es aber nicht sein, geschweige denn darauf beschränkt sein. Die Hauptgruppe ist die, die Namen, die kennen Sie wahrscheinlich, Polymyositis, obgleich die Polymyositis unglaublich selten ist. Das relativ gesehen häufigste dieser ohnehin sehr seltenen Erkrankungen wäre die Dermatomyositis. Aber, und das habe ich Ihnen ja gerade gezeigt, auch bei vielen anderen Kollagenosen kann es zu entzündlichen Muskelerscheinungen kommen, wie zum Beispiel der Mischkollagenose oder auch dem Antisynthetase-Syndrom, und das sind aber nicht die einzigen. Epidemiologisch wiederhole ich jetzt 2 bis 11 Fälle pro 100.000. Es ist eine seltene Erkrankung und der Onset für gewöhnlich im etwas fortgeschrittenen Alter, aber wir sehen es an sich in allen Altersgruppen, gerade auch bei der Dermatomyositis gibt es juvenile Fälle. Im Labor ist die CK-Erhöhung natürlich eindrucksvoll, aber Sie sehen, die Erhöhung hört irgendwann einmal auf. Also bis maximal 50-fach ist eigentlich im rheumatologischen Spektrum üblich. Das ist so bei 10.000, 15.000 etwa ist dann normalerweise Schluss. Drüber nur sehr, sehr selten, muss man sagen. Es gibt Einzelfälle, wo es auch über 20.000 hinausgeht. Aber das, was ich Ihnen bei unserer Patientin gezeigt habe, so mit 6.000, einmal waren es glaube ich sogar 8.000, ist meistens so die Spitze des Eisbergs. Und die positive Autoimmunserologie, die sagt, dass hier einfach immunologisch was im Laufen ist. Noch eine ganz wichtige Sache. Der Patient hat Muskelprobleme, aber ganz typisch, es stehen eigentlich nicht die Schmerzen im Vordergrund, es steht die Schwäche im Vordergrund. Der Patient klagt vielleicht auch über Schmerzen, aber er klagt im Wesentlichen, dass er keine Stiegen mehr raufkommt, dass er zum Beispiel aus keiner Badewanne mehr steigen kann oder wenn es auf die oberen Extremitäten zum Beispiel kapriziert ist, dass er sich beim Kämmern schwer tut. Das sind ganz typische Befunde, wo Sie hellhörig werden sollten. Schmerzen sind häufig ein bisschen dabei, stehen aber tatsächlich nicht im Vordergrund. Zu den einzelnen Sachen möchte ich Ihnen nur ein paar Bilder zur Dermatomyositis zeigen, weil das macht Sinn. Wenn man das einmal gesehen hat, merkt man sich das für gewöhnlich. Es gibt Hautveränderungen, die wirklich eindrücklich sind, die sogenannten Gottronschen Papeln. Und ich hoffe, Sie können das zu Hause im Monitor gut sehen. Es ist eine einwandfrei zu erkennende Farbgebung. Ja? Also dieses Fliederfarbene, das sonst kaum Hauterscheinungen haben, typischerweise über den Fingerknöchelchen. Das kann im Einzelfall auch einmal jucken. Aber wenn man diese Farbe mal in Wirklichkeit gesehen hat, vergisst man sie für gewöhnlich nicht mehr. In der Mitte sehen Sie so Entzündungen im Bereich der Nagelmatrix, da kann das auch ziemlich höllisch wehtun. Es gibt noch andere Hautveränderungen und hier sehen Sie zum Beispiel etwas aus unserer Ambulanz und das nur als Beispiel, warum wir damals bei der Hautveränderung bei unserer Patientin nervös wurden. Das war damals eigentlich im Stammgebiet, wo da nichts rausgekommen ist. Hier, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ist ganz blass rötlich dieses Holster sein. Das soll so ein bisschen widerspiegeln, das, was die Cowboys im Wilden Westen einfach hatten. Also ungefähr diese Form soll es wiedergeben, hat sich damals bestätigt, aber Sie sehen es mild. Man kann auch sagen, es hätte auch ein neues Waschmittel sein können. Da muss man einfach sehr, sehr aufmerksam hinsehen. Ganz typisch wiederum ist dieses Erythem, das im Idealfall, wenn man dem Lehrbuch nachgeht, über der Nase, aber auch sehr, sehr stark über den Augen ist. Es gibt noch andere Sachen, wie so ein Schalzeichen, das hinten am Rücken ist, oder ein V-Zeichen vorne im Dekolleté. Ich habe Ihnen vorher schon gesagt, die Haut, die Muskeln sind betroffen, aber eben nicht nur. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie vorher die anderen Organsysteme nicht außer Acht lassen. Die interstitiellen Lungenveränderungen sind relevant, sind häufig und bei Fibrose als absolut gefährlich heranzuziehen. Wenn die Fibrose fortschreitet, ist die Mortalität in 3 bis 5 Jahren bei 80%. Die Arthritis kann tatsächlich recht leicht mit der Rheumatoidenarthritis verwechselt werden, einfach vom Befallsmuster her. Sie sollten sich auf den Darm unbedingt näher ansehen. Hier ist es aber so, dass es eigentlich nicht zu Entzündungen in der Darmschleimhaut kommt, sondern wiederum diese Muskelschwäche im Vordergrund ist. Das heißt, der Sphinkter oberhalb einfach des Mageneingangs im unteren Ösophagus wird einfach schwach. Dadurch kommt es häufig zu Refluxbeschwerden. Und die Malignität ist etwas, was Sie immer genau untersuchen sollten. Auf das gehe ich dann nachher noch kurz ein, warum das so ist. Letzte Sache noch, ein typisches Phänomen und hier müssen Sie dann eine andere Diagnose denken, die damit in gewisser Weise vermischt ist. Wenn Sie so etwas sehen bei einem Patienten, heißt das nicht, dass er sich zu oft die Hände wäscht. Das ist eine spezielle Sache des Antisynthetase-Syndroms, die sogenannten Mechanic Hands mit diesen typischen rissigen Sachen. Ganz wichtig deswegen, weil sowas bei entsprechendem Autoimmunprofil, das auch im Verlauf der Erkrankung sich herausbilden kann. Und dieses Autoimmunprofil, was dazu passt, habe ich Ihnen hier reingegeben und gelb untermalt. Es ist natürlich völlig unmöglich, sich das zu merken und ich gebe es Ihnen ehrlich zu, ich merke mir das auch nicht alles. Daher rate ich auch, es gibt genug Listen dazu im Internet, sowas einmal sich durchaus auszudrucken und in den Büchern zu geben. Ich habe sie mir immer am Computer stehen, dass man notfalls nachschauen kann. Weil Sie sehen schon nämlich auf der rechten Seite, in welche Richtung häufig so ein Autoimmunprofil hindeuten kann. Gesondert möchte ich im zweiten Absatz auf dieses Anti-Rot 52 hindeuten. Da sind wir oft schon in der Rheumambulanz konfrontiert gewesen mit Patienten mit diesem Antikörper, die dann das Sjögren-Syndrom missgedeutet wurden. Das kann beim Sjögren-Syndrom kommen, weil Roh und La, das merkt man sich irgendwie ganz gut, nur gerade dieser Rot 52 gehört zu einer Gruppe, wo sehr, sehr häufig eine interstitielle Lungenerkrankung und teilweise auch Krebserkrankung mitgehen können. Das heißt, wenn Sie so etwas sehen, bitte nicht als Sjögren quasi abtun, sondern unbedingt weiter nachschauen oder in eine Fachambulanz schicken. Ganz kurz noch zur Therapie möchte ich kommen. Die Therapie besteht am Anfang nach wie vor aus Cortison. Wie viel geben Sie? Und das ist gar nicht so einfach zu sagen, wir haben auch da keine Studien. Man behilft sich pragmatisch mit der mittleren Lösung, ca. 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, also irgendwo zwischen 70 und 100 Milligramm, wenn man das österreichische Durchschnittsgewicht heranzieht. Wie lange geben Sie es? Selbes Problem wieder, keine Studien dazu. Wenn es den Patienten besser geht, wenn die CK zurückgeht, werden Sie reduzieren. Vorsicht, wenn Sie sehr lange mit hohen Dosen arbeiten, kann es zu einer Art Cushing-Syndrom kommen mit einem Kaliumverlust. Der kann wiederum Muskelschmerzen machen und Sie könnten dann das eventuell mit einer nach wie vor Aktivität verwechseln. Wenn Sie weitergehen müssten und Sie haben gesehen, bei unserer Patientin haben wir auch einfach dieses Arsenal weitgehend durchgegangen, sehen Sie die üblichen Verdächtigen unter immunsuppressiven Therapie. All diese Substanzen haben ihren Stellenwert. Von keiner kann man sagen, dass sie auf jeden Fall besser als die andere geeignet ist. Die Immunglobuline, die Sie unten sehen, sind sicherlich speziellen Zentren vorbehalten, die damit Erfahrung haben. Und wenn es ganz ernst wird, gibt es noch die harten Sachen wie Cyclophosphamid und Cyclosporin, die aber in der Routine normalerweise keine Anwendung finden. Gleichzeitig haben wir das Ankommen der Biologiker auch in diesem Formenkreis. Auch da möchte ich Ihnen ganz kurz ein paar Informationen geben. An erster Stelle Anti-TNF. Auch TNF finden Sie tatsächlich dort. Aber, das haben die Studien gezeigt, zumindest an Etanercept und Adalimumab, dass eigentlich wenig Wirkung besteht. Das heißt, TNF-Blocker haben hier tatsächlich derzeit keinen Stellenwert. Ähnliches auch gilt für Interleukin-1-Blocker wie beim Autoinflammationssyndrom. BL6-Blockern schaut die Lage etwas besser aus. Hier gibt es erste Daten, die einen möglichen Erfolg zeigen. Dasselbe gilt für T-Zellen. Bei beiden dieser Substanzen sind derzeit Studien im Laufen. Vielleicht wird es in den nächsten Jahren da Überraschungen geben. Aber die Substanz, mit der wir mit Abstand am meisten arbeiten, wenn wir einfach aggressiv einsteigen müssen, ist der CD20-Blocker Rituximab. Also sie richten sich gegen die B-Zelle. Und Sie haben es auch bei unserem Beispiel sehr schön gesehen. Damit hatten wir dann eigentlich sehr guten Erfolg. Zuletzt noch die Januskinase-Inhibitoren, die kommende Substanz bei ganz vielen Autoimmunerkrankungen, eventuell auch bei den inflammatorischen Myopathien. Und Sie sehen zwei davon, Ruxolitinib, das ist in der Hämatologie im Einsatz, und Tofacitinib, das die Rheumatoid Arthritis zum Beispiel zur Anwendung kommt, haben beide Daten, die darauf hindeuten, dass wir hier vielleicht eine Erweiterung haben können. Ich darf daher schließen und hoffe, ich habe es nicht allzu sehr überlassen mit den vielen Informationen. Inflammatorische Myopathien sind ein immunologisch getriggertes Krankheitsbild, selten, sehr heterogen. Die Hauptvertreter habe ich Ihnen genannt, aber rechnen Sie damit, dass Sie aus allen möglichen Bereichen was kommen können, rechnen Sie mit Überraschungen, hinterfragen Sie sich, das ist das, was ich Ihnen mitgeben möchte, und ich hoffe, Sie haben jetzt besser verstanden, warum aus der Rheumaambulanz meistens ein Verdacht aufkommt und keine direkte Diagnose. Die Diagnose stellen Sie anhand von diesen Dingen, Klinik, Autoimmunprofil, Basislaber. Im Idealfall haben Sie das Organmuster, das Sie hinleitet, und im allerbesten Fall noch einen histologischen Nachweis. Das Malignom-Screening ist obligat. Ich möchte noch mal ganz sagen, warum das so ist. Es steht überall da, aber bei der Dermatomyositis ist es so wichtig und auch bei der Polymyositis. Diese Antikörper, die ich Ihnen vorher genannt habe, die auf diesen jungen Muskelzellen drauf sitzen, hat man eben auch auf bestimmten Krebszellen gefunden. Man könnte also sagen, die sind quasi antigenetisch verwandt in gewisser Weise, und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass, wenn Sie so eine Erkrankung haben, eben auch an Malignität denken und Patienten entsprechend screenen. Zuletzt, und ich glaube, das ist jetzt keine Überraschung, ist sicherlich zu empfehlen, dass Sie bei so einem Patienten ein Fachzentrum zumindest hilfesuchend mit einbeziehen. Und auch wir sind sehr froh in der Klinik Ottakring, dass wir viele ausgezeichnete, kompetente Ambulanzen haben, die wir bei entsprechendem Organfall konsultatorisch wählen können, wo wir dann Hilfe bekommen, dass der Patient wirklich fächerübergreifend optimal versorgt ist. Damit wäre ich an sich fertig. Sie können sich jetzt überlegen, ob dieser Fall zu dem Patienten, den Ihnen Kollegin Kietäbel geschildert hat, passt, ob es eigentlich doch nicht ganz reinpasst. Ich möchte auch das hier nicht auflösen. Das, was Sie auf jeden Fall beim Fall vorher gesehen haben, auf das bin ich bewusst nicht eingegangen, war diese Rhabdomyolyse. Und hier darf ich und freue ich mich schon sehr auf den nächsten Redner übergehen, der hier der Experte ist, auf Professor Seemann, der dann dazu weiterhelfen wird. Ich danke mal sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde Ihnen jetzt aus nephrologischer Sicht meine Schilderungen zu dem bisherigen Fall bringen. Es geht hier um die Betroffenheit sozusagen der Niere im Rahmen einer Rhabdomyolyse, und wir finden hier in der Nomenklatur verschiedene Bezeichnungen dieses Acute Kidney Injuries, der auch als hämpigmentinduziertes AKI oder auch als Crush-related AKI bezeichnet wird. Sie haben schon vorher gesehen bei dem Fall, dass diese Trias aufgetreten ist, also Schwäche, Muskelschwäche, Myalgien sowie der dunkle Hahn, von dem ich gleich dazu sagen kann, dass er bei einer starken Kreatininkinasenerhöhung, also einer Rhabdomyolyse und einer Myoglobinerhöhung, nur eine Sensitivität von 50% aufweist, aber die Ursache liegt letztlich in der Ausscheidung von Myoglobin. Der Hahn oder die Hahne, die Sie hier sehen, das sind alles Myoglobin-Urin, und das Auftreten des Myoglobins in einem Bereich von über 100 bis 300 Milligramm pro Deziliter führt letztlich zu dieser Verfärbung des Hahnes. Kave im Hahnstix finden Sie eine Myoglobinurie nicht primär so leicht, weil auch bei der Hämoglobinurie oder umgekehrt beim Myoglobin sehen Sie auch sozusagen das Hämoglobin positiv aufleuchten. Wichtig ist, dass die Kreatininkinase eine Halbwertszeit von circa 1 bis 1,5 Tagen hat. Im Gegensatz dazu ist das Myoglobin, das ja nicht proteingebunden ist und physiologischerweise als Monomer im Blut vorliegt, hat eine sehr kurze Halbwertszeit. Es verschwindet sozusagen gleich wieder im Bilirubin-Metabolismus. Das Myoglobin selber im Serum steigt in der Regel erst, wenn die Kreatininkinase sich verfünffacht hat. Und im Hahn, das haben Sie vorher gesehen, ist eben auch im Rahmen dieses Syndroms eine geringe Proteinurie möglich. In der Regel findet man wenig oder kaum Erythrozyten im Hahn. Nun, differenzialdiagnostisch, wenn der Hahn verfärbt ist, braun oder rot, muss er eigentlich zentrifugiert werden. Mithin, Sie müssen ein Sediment machen. Sie werden dann entweder Erythrozyten im Sediment finden und tatsächlich damit eine Hämaturie beweisen, beziehungsweise Sie werden dann im Überstand, wenn er rötlich gefärbt ist, und wenn Sie dann einen Harnstix machen, finden, dass zum Beispiel eine Negativität auftritt. Das ist der Fall, wenn man zum Beispiel rote Beeren gegessen hat, im Rahmen einer Porphyrie, im Rahmen einiger bestimmter Medikamente. Und bei Positivität kann man eben Hämoglobin oder Myoglobin-Positivität haben. Und dann gilt es noch zusätzlich, sich die Plasmaverfärbung anzusehen. Bei der autoimmunhämolytischen Anämie werden Sie dann eine Hämoglobinurie eher vermuten und bei normaler Plasmaverfärbung eben eine Myoglobinurie. Nun, wie gesagt, die Terminologie ist hempigmentinduziertes AKI, also akutes Nierenversagen. Die Frequenz in allen Fallberichten, die liegt bei 15-50%. Wir wissen nicht, wann das Risiko tatsächlich gegeben ist, dass es sich um eine tatsächlich Nierenfunktionsstörung handelt. Wir wissen, dass der Schwellenwert ungefähr bei 5.000 bis 20.000 Units pro Liter liegt, wo das Risiko eines AKIs exponentiell steigt. Wir haben morphologisch wenig gute Hinweise. Man kann im Nierenschall mitunter eine Vergrößerung der Nieren und eine erhöhte Echogenität, aber das sind unspezifische Hinweise, bemerken. Das, was ich Ihnen hier zeige, ist letztlich, ich sage es jetzt offen, ein Märchen, weil es ist nie nachgewiesen worden, was sich hier abspielt. Aber darauf basiert dann letztlich die Therapie, also quasi märchenbasiert. Myoglobin ist in den Tubuli vorhanden. Im Rahmen einer Dehydratation, wie das also auftreten würde, wenn es zu einem Flüssigkeitsmangel kommt, bei einem echten Crash, das Erdbebenopfer, das Autoopfer, das also lange nicht geborgen wird und damit weniger Tubulus Flow. Dann kommt es damit zur Aciduria und dann lauert schon im distalen Tubulus das Tarmhorsfallprotein oder Uromodulin, das ja die Matrix aller Nierensteine darstellt und verbindet sich hier mit dem Myoglobin und verpfropft sozusagen die Tubuli. Das, was wir sicher wissen, ist, dass Hem selbst ja potenziell zelltoxisch ist, mithin auch tubulustoxisch. Sie kennen vielleicht die eine oder andere Erkrankung, wo dies stattfindet, zum Beispiel die Anticoagulation-Related Nephropathy, wo also die Leakage der Erythrozyten und die Freisetzung von Hem selbst die Tubuli zerstören kann. Das, was wir klinisch wissen, bei Fortschreiten einer Rhabdomyolyse und eines akuten Nierenversagens kann es zur Oligo- und Anurie kommen. Gefährdet ist der Patient aufgrund dann der auftretenden Hyperkalämie, der Hypokalzämie, auch durch die letztliche Muskelsequestrierung und der Muskel saugt sozusagen dann auch Flüssigkeit auf und es kann dann deshalb zum Compartment-Syndrom kommen. Nur noch einmal der Reminder, knapp 99% des gesamten Kaliums im Körper befindet sich intrazellulär. Das heißt, wenn wir diesen Puffer hier nicht hätten, wir haben ja zwei Compartments sozusagen oder Regulationsprinzipien, einen schnellen und einen langsamen für die Kaliumhomöostase, dann wäre ein 1%iger Kaliumschift bereits letal. Dann hätte man in Windeseile 10 Millimol Kalium und man wäre tot. Und diese Pumpe wird eben reguliert durch Alpha- und Beta-Agonisten, Insulin und Schilddrüsenhormon. Und das sind eben die Gefährdungen, eben die Lyse, die Hyperosmolarität und eben, wie gesagt, damit die Rhabdomyolyse. Sie haben dieses Bild vorhin gesehen und das war eben das Erstaunliche daran, dass bei einer CK von knapp 500.000 Units pro Liter es hier zumindest zu keiner Kreatinin-Schwankung gab, aber wie die Autoren geschrieben haben, wir haben also Erythrozyten, Urobilinogene, Nitrit und ein bisschen Protein gefunden und eben typisch nur modest elevation, also geringe Anzahl von roten Blutkörperchen. Auch dieses Bild haben Sie gesehen, das war ja dann, wie Sie gehört haben, der zweite Streich und der Patient war dann eben bei uns aufgenommen, das war im Sommer und Sie sehen hier die Kreatininwerte, also mit dem klinischen Bild, von dem Sie gehört haben, aber diesmal mit einem Acute Kidney Injury zu uns stationär gekommen und Sie sehen dann bei gar nicht so viel mehr CK als beim ersten Mal, nämlich jetzt 520.000, dass er dann doch in Richtung eines beträchtlichen akuten Nierenversagens mit mehr als 90%iger Nierenfunktionseinschränkung gekommen ist. Aber unter Therapie, die wir gleich besprechen werden, gab es dann innerhalb von 2 Wochen eine sehr schöne Regression der Nierenretentionsparameter und der Patient hatte dann letztlich wieder normale Nierenfunktionsparameter. Vielleicht ganz kurz zum akuten Nierenversagen. Das ist per se eine Ausschlussdiagnose. Ich habe Ihnen den Michelangelo hierher getan. Warum? Da gibt es den Beaumont, dass der Michelangelo vom Papst gefragt worden ist, da Vinci gefragt worden ist, wie er diesen Michelangelo konstruiert hat oder gebaut hat und hat gesagt, er hat alles weggenommen aus dem Stein, was nicht Michelangelo war. Und so muss man es bei jeder Ausschlussdiagnose machen. Und das betrifft vor allem das akute Nierenversagen. Ich könnte davon jetzt viel erzählen, weil es gibt sozusagen das Lehrbuchwissen von prärenal, postrenal und sozusagen intrarenal. Aber auch das sind mehr oder weniger nur Gedankenmodelle, die mit der Wirklichkeit oft nicht mithalten. Der Punkt aber hier ist, man hat versucht, dem akuten Nierenversagen, das per se mit einer hohen Mortalität, vor allem beim vorgeschädigten Patienten, denken Sie Alter und Diabetes, mit einer hohen Mortalität assoziiert ist, irgendwie Herr zu werden und hat deshalb auch Klassifikationskriterien erstellt. Es gibt eben die AKIN international oder die RIFL-Kriterien, eben für Risk Injury, Failure Loss und End-Stage Kidney Disease. Und nominell wäre in der ersten Phase der Patient überhaupt kein akuter Nierenversagenspatient. Das können wir aber so nicht stehen lassen. Warum? Wir haben ja letztlich nur das relativ insensitive Kreatinin herangezogen und eben die Harnmenge, aber in diesen R und I sind bereits eine Reihe von Biomarkern vorhanden, die damals nicht gemessen worden sind, die aber letztlich auch klinisch nicht validiert sind, sodass wir nicht ausschließen können, dass der Patient nicht das erste Mal schon vielleicht sich in einem zumindest Stadium 1 eines akuten Nierenversagens befunden hat. Zum Management, das beruht eben auf dieser Theorie, ich sage jetzt bewusst provokant auch des Märchens, weil es ja nie nachgewiesen worden ist, dass man viel Flüssigkeit geben soll, weil man auf dieser Cast Formation aus der Kombination eben Tamm-Horsfall-Protein, Myoglobin hier eine Verhinderung möchte oder ein Washout möchte. Man möchte auch das Hem, das potenziell Böse, verdünnen und das, was natürlich wirklich wichtig ist, anders als mit einem tubulären Flüssigkeitsflow, kann man Kalium ja auch nicht ausscheiden und das gefährdet potenziell den Patienten. Und das ist so die Summe der Vorschläge, wenn Sie jetzt in die Literatur 2022 geben und es betont auch jeder Autor, Achtung, das beruht jetzt nicht wirklich auf sorgsamen prospektiven Studien, das ist eine Personal Opinion, wie Sie sie zum Beispiel in Up-to-Date lesen würden, also man weiß nicht, wie viel und welche Flüssigkeit man geben soll, balanciert, kristalloid, physiologische Kochsalzlösung oder nicht. Wie viel, es wird zum Beispiel bei den Erdbeben oder bei den traumatisierten Rhabdomyolysen vorgeschlagen, 1 bis 2 Liter pro Stunde, das ist wohl viel. Bei unseren Patienten haben wir in der zweiten Phase 2 bis 300 Milliliter pro Stunde gewählt und bei Hämolyse natürlich deutlich weniger. Vielleicht der wichtigste Punkt von dem Ganzen wäre das Monitoring, wenn so ein Patient sollte eigentlich einen Harnkatheter bekommen, des Harnoutputs. Der sollte eigentlich stündlich oder zweistündlich gemessen werden und die Flüssigkeit sollte zumindest bis die CK unter 5000 Units pro Liter gefallen ist, in dem Maße beibehalten werden. Dann ist der Patient natürlich gefährdet, in eine Azidose zu rutschen. Hier wird natürlich die Bicarbonatgabe vorgeschlagen, aber Achtung, die Patienten sind ja gefährdet, durch die Sequestrierung in eine Hypokalzämie zu rutschen. Die würde ja potenziell sich aggravieren mit dem Bicarbonat. Und das ist auch wieder sozusagen Theorie, dass der Harn potenziell alkalisiert wird und über 6,5 gehalten wird. Das ist etwas, was aus unserer Sicht nicht unbedingt notwendig ist. Eins kann man definitiv sagen, Mannitol ist mittlerweile obsolet, das kann potenziell eher einen Schaden machen und erst recht Furosemid oder irgendein Schleifentheoretikum, weil das wieder zu einer noch höheren potenziellen Konzentrierung führen. Plus, wir wissen aus allen Studien des akuten Nierenversagens, dass eine Niere logischerweise nicht anspringt, wenn man ein Schleifentheoretikum gibt. Wann dialysiert man? Ich bin noch aufgewachsen mit Bohnen über 100, sollte man dran nachdenken. Dann gibt es solche Mnemonics, AEIOU zum Beispiel, wenn man Azidose, Elektrolyte nicht mehr kontrollieren kann, wenn man etwas toxisches Intus hat und wenn es einen Fluid-Overload gibt. Die Uremie selber ist per se jetzt keine Akutdialyse-Indikation, aber ich gebe Ihnen hier die beste Regel, im Zweifel dialysieren. Das heißt, es ist eine klinische Entscheidung und der Patient, von dem Sie vorher gehört haben, der sozusagen vorbeigerutscht. In der Regel ist es die Entscheidung, wenn der Patient anurisch ist und er tatsächlich flüssigkeitsüberladen ist. Bringen tut die Dialyse per se, weil man hatte das früher aus kleinen Studien gedacht, das ist ein Topf von EKI-Patienten verschiedenster Ätiologie, bringen tut egal welche Form der Dialyse, damit der Patient gereinigt wird oder die Niere besser wird, gar nichts. Sie sehen da keinen Unterschied in der Menge, in der Dialysemenge und ob sie nun dialysieren oder nicht dialysieren. Die Niere wird deshalb nicht besser und der Patient lebt damit auch nicht länger, es sei denn, sie befreien ihn von akuten Komplikationen wie einer intraktablen Hyperkalämie oder einem Fluid Overload. Und warum ich jetzt vom Märchen gesprochen habe, so provokant, wenn es wahr wäre, dass die Rhabdomyolyse so viel Flüssigkeit brauchen würde, und natürlich müssen sie beim älteren Patienten, wir hatten jetzt eine Serie von Patienten, die eine statininduzierte Rhabdomyolyse hatten, die letztlich dialysepflichtig geworden sind und die natürlich kardiovaskulär vorbelastet sind, die müssten sie dann theoretisch mit sehr, sehr vielen Litern Flüssigkeit belasten. Wir wissen, dass beim akuten Nierenversagen, erst recht aus den Intensivstationen, das wäre die erste Arbeit, es sind Dutzende gefolgt danach. Ich bin auch so aufgewachsen, die Patienten sind wie Schleiermännchen in der Intensivstation gelegen, weil das hilft, die Niere zu perfundieren. Rausgekommen ist, mehr Flüssigkeit auf der Intensivstation heißt immer mehr Tod und schlechteres Outcome auch für die Niere. Und so sieht das aus, und Dexera zum Beispiel, Survivor versus Non-Survivor, und aus den Arbeiten kommt auch raus, dass Diuretika scheinbar gut sind fürs Überleben, die sind es nur deshalb, weil in diesen Fällen der Patient trockener gefahren worden ist, und das hat alles einen Paradigmenwechsel beim akuten Nierenversagen eingeläutet. Darum würde ich mich sogar trauen zu sagen, würde man eine prospektive Studie machen, vielleicht gibt es sowas einmal, vielleicht hat jemand den Mut bei der Rhabdomyolyse, liberale Flüssigkeit versus engmaschige Flüssigkeitskontrolle. Ich glaube, es wäre kein Unterschied, der rauskommen würde. Es ist die inhärente Niere, und bei dem Patienten, der war jung, hatte keine Komorbiditäten, hat die halt einfach so viel ausgehalten. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen und wir kommen nun ins große Finale. Frau Dr. Kitterbel, bitte.
Ich möchte jetzt diesen Fall zusammenfassen, Sie nochmal abholen. Was für eine Diagnose können wir stellen? Wir haben diesen 19-jährigen, dann 20-jährigen Patienten mit massiver CK-Auslenkung. Wir haben die Rhabdomyolyse, wir haben den Muskelschmerz, die Myalgie. Wir haben eine Episode zumindest ohne nachgewiesene akute Nierenschädigung. Wie der Primar Seemann schon gesagt hat, es ist natürlich auch im klinischen Setting nicht alles erhoben worden an Biomarkern, was man erheben könnte. In der zweiten Episode dann mit einer ganz klaren akuten Nierenschädigung. Und wir sind auf Literaturrecherche gegangen und haben dann für uns befunden, dass eigentlich die passabelste Differentialdiagnose, die auf diesen Patienten gut zutrifft, in beiden Episoden, die er durchgemacht hat, eine viral getriggerte Myositis sein könnte. Was sagt die Literatur dazu? Die Literatur sagt, eine viral getriggerte Myositis, da gibt es publizierte Fälle von einer isolierten Myalgie, bis hin zu einer Rhabdomyolyse mit diesem Ganzkörperschmerz und in weiteren Folge auch bis zur Komplikation des akuten Nierenversagens mit Dialysepflichtigkeit und Intensivpflichtigkeit. Was kann man zur akuten viralen Myositis an sich sagen? Die Nox ist da immer ein viraler Auslöser. Es gibt bei der akuten viralen Myositis, wie auch in unserem Fall, keinen Hinweis auf Autoimmunität. Ich habe Ihnen vorher gezeigt, dass die ANA wie auch der Myositis-Block negativ waren. Zur Pathogenese, auch die ist letztendlich nicht vollends geklärt. Es gibt drei führende Hypothesen. Zum einen, dass der Virus an sich die Muskelzellen direkt schädigt durch eine Invasion, dass dann myotoxische Zytokine ausgeschüttet werden, die den Muskel eben weiter schädigen, ein kleiner Teufelskreis in sich. Und direkte Immunprozesse als Response auf diese virale Infektion im Körper. Zur Klinik ist ein relativ breites Spektrum, wie ich Ihnen vorher schon kurz angeführt habe. Es lässt sich meistens anamnestisch festmachen, dass die Patienten an einem viralen Infekt gelitten haben. Das kann jetzt ein respiratorischer Infekt sein, wie bei unseren Patienten, sind aber auch publizierte Fälle zu Campylobacter, Enteritiden, gastrointestinalen Infekten in der Literatur beschrieben. Darüber hinaus die Myalgie mit am meisten betroffen der Rücken wie auch die Beine, so wie auch bei unseren Patienten und die Pigmentorie. In dieser ganzen Konstellation kommt es zum Muskelzellzerfall und dann im schlimmsten Fall zur Komplikation der akuten Nierenschädigung und der Rhabdomyolyse. Hier möchte ich ganz klar auf ein Pitfall hinweisen. Und zwar ist auch in diesem Fallbericht, und es gibt natürlich da jetzt nichts Randomisiertes, keine großen prospektiven Studien, aber es ist durchaus beschrieben, dass die virale Ätiologie bei der akuten viralen Myositis letztendlich nicht immer nachweisbar oder nachvollziehbar ist, sondern oft nur die Anamnese einer möglicherweise viralen Infektion, die zurückliegt. Wie auch bei der ersten Episode unseres Patienten, wo die Influenza ja serologisch nie nachgewiesen worden ist. Wie ist es mit dem Patienten weitergegangen? Nach der ersten Episode haben wir ihn routinemäßig zu einem Kontrolltermin auf die Ambulanz einbestellt. Damals war die CK mit 390 zwar erhöht, aber nicht massiv. Er hat angegeben, dass er keine Schmerzen hat und auch im Alltag sehr, sehr gut eingebunden war. Er hat jetzt aber auch nicht gesagt, dass er wahnsinnig viel Sport macht, aber er hat sich nicht beeinträchtigt gefühlt. Nach der zweiten Episode ist dann schon weitergedacht worden und in diesem Riesenspektrum der CK-Erhöhung, der Rhabdomyolyse, ist der Patient dann weiter angebunden worden und wird derzeit abgeklärt hinsichtlich metabolischer und seltener genetischer Differentialdiagnosen, zum einen hinsichtlich metabolischer Myopathien und zum anderen hinsichtlich einer Mitochondriopathie. Was ich Ihnen schon sagen kann, ist, dass ein CTP2-Mangel bereits ausgeschlossen ist. Das ist ein Defekt in der Oxidation langkettiger Fettsäuren, wo es drei verschiedene Formen gibt, die sehr, sehr gut gepasst hätten, wenn man sich das auf Orphan Diseases durchlesen möchte. Aber das ist, wie gesagt, ausgeschlossen worden durch eine Muskelbiopsie. Jetzt ist es so, dass der Patient noch in Abklärung steht hinsichtlich dieser Mitochondriopathien. Da sind aber die endgültigen Befunde noch nicht eingelangt. Das heißt, ich muss den Fall mit heute offen lassen. Es bleibt also spannend. Genau. Kurz möchte ich noch eingehen zu Pitfalls. Was diesen Fall jetzt wirklich zu einer Challenge gemacht hat, glaube ich, hat man ganz gut mitnehmen können. Aber mir sind 2 bis 3 Dinge vor allem wichtig, nämlich, dass man beim Muskelschmerz, egal in welchem Alter, einfach dran denkt, die CK zu bestimmen. Wir haben damals bei der ersten Episode über die Notaufnahme einfach keine CK gehabt. Das ist weder ein Vorwurf noch sonst was. Ich glaube, dass uns das wahrscheinlich weder prognostisch noch sonst wie geholfen hätte, aber es wäre vor allem akademisch sicher interessant gewesen, zu wissen, was die CK bei Aufnahme war. Zum anderen, bei CK-Erhöhung immer auch an die Nierenfunktion zu denken und die zahlreichen Differentialdiagnosen im Hinterkopf zu haben, beziehungsweise zumindest zu wissen, wo man nachlesen kann und was alles im Raum stehen kann. Und dann die Diagnostik zu erweitern, je nach klinischem Verdacht, je nach klinischem Verlauf und je nach der Schwere des Falls. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass auch Sie diesen Fall so spannend fanden wie ich und möchte mich bedanken.
Vielen Dank für die exzellenten Darstellungen. Das war wirklich Medizin auf dem allerhöchsten Niveau, Wiener Schule. Und danke also auch für die Mühen, die Sie auf sich genommen haben, diese Präsentation so zu gestalten, wie dies passiert ist. Ich schaue jetzt einmal kurz in den Chat, wo Sie natürlich jetzt Fragen stellen können. Eine Frage war, haben Sie den Harn primär alkalisiert und wenn ja, wie?
Ja, wir haben damals, als der Patient bei uns auf der 5. medizinischen Abteilung gelegen ist, den Harn alkalisiert mit Uralyt-Granulat 3-mal täglich. Aber wie wir dem Vortrag vom Primar Seemann entnehmen konnten, war das vielleicht gar nicht notwendig. Der Patient hat damals ein Uralyt bekommen.
Ja, wie gesagt, das ist jetzt eine subjektive Meinung. Also jetzt, solange man keine andere Evidenz hat, ist es auch völlig okay und legitim, das zu machen. Wenn man vergessen sollte, glaube ich, kann man sich auch nichts vorwerfen. Das heißt, dem Patienten geht es jetzt gut, subjektiv und laborchemisch.
Genau, also er ist für uns jetzt in der Klinik Otterkring ein bisschen ein sozusagen Lost of Follow-up. Wir haben damals versucht, ihn nochmal einzubestellen, nicht mehr erreicht. Die weitere Abklärung läuft derzeit über das Tertiärzentrum, also über die Uniklinik, über das AKH Wien.
Okay. Vielleicht Frage an den Dr. Holak. Diese Myositiden, weil Sie gesagt haben, die sind so selten, ich glaube, die Inzidenz pro Jahr hochgerechnet auf Österreich, da müssten dann doch jedes Jahr in so einem Rheumazentrum Patienten doch aufschlagen.
Wir haben, also die Uniklinik ist auch da sicherlich führend. Ja. Ich kann es nur von uns sagen, bei uns gibt es ca. 1 bis 2 Fälle pro Jahr. Ja. Das, was für mich dieses Erkrankungsbild so unglaublich spannend war, ist, dass es die Polymyositis vielleicht gar nicht gibt. Es gibt tatsächlich Autoren, die diese Krankheit als eigene Entität bezweifeln und das eigentlich in andere Spektren hineinschieben, muss man sagen. Aber Fälle wie der, den ich vorgestellt habe, wo vielleicht auch auf Basis eines recht banalen Eingangssymptoms eigentlich sich dann in der Summe durchaus kritische und dramatische Verläufe herauskristallisieren, haben wir ca. 2 bis 3 pro Jahr. Und das, was spannend ist, ist, dass sich teilweise nicht viel spektakulärer präsentieren als Dinge, die dann eigentlich sich als salopp gesagt, heiße Luft herausstellen. Also das heißt, es ist schon immer gut, eigentlich den Sachen jeweils sorgfältig nachzugehen.
Das heißt, immer eine längere Strecke hinter sich an verschiedenen Diagnosen, bis Sie dann endgültig die Therapie bekommen?
Es beginnt mit den Dingen, die wir auch sonst häufig sehen, gerade zu Covid-Zeiten, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Unwohlsein, ein unspezifischer Schmerz. Wir haben es bei der einen Patientin bei uns ja damals gesehen, ich habe es im Fall gezeigt, nicht ein bisschen ein CRP, ja, das kann alles Mögliche sein und sonst nicht viel. Die Autoimmunserologie kann ja auch oft mitgehen. Ich habe schon gesagt, nicht bei einer Hashimoto-Thyreoiditis kann ich mit den Anas per se auch nicht viel anfangen. Ja. Es gibt dann diesen berühmten Myositis-Block, der uns schon zum Teil weiterhilft. Aber teilweise hilft nichts mehr, als dass man nach einem halben Jahr, wenn man doch eigentlich den Verdacht hat, die Patienten wieder einbestellt, die Patienten gut aufklärt und dann weiterschaut. Also wir haben erst letztes Monat wieder eine Patientin gehabt, die mit einer Lungenerkrankung angefangen hat. Also die ist dann als IPAF gelaufen, was interstitielle Pneumonie mit Autoimmune Features, also das ist rheumatologisch nicht so relevant, hatte aber einen Antisynthetase-Antikörper und hat nach 2 Jahren Erkrankung dann plötzlich diese Mechanik 1 entwickelt und jetzt sind die Hände ehrlich für sie absolut wichtiger, weil der Lunge geht es eigentlich gut. Also das ist es, was diese Fälle schwierig, aber unglaublich spannend macht.
Und nachdem das Rituximab so wirksam ist, spielen offenbar Antikörper eine wichtige Rolle.
Ja.
Gibt es Studien zu Plasmapherese, Immunabsorption?
Ja, gibt es, aber das ist wirklich, also da steht in der Literatur drinnen, ist wirklich die Last Option eigentlich. Ja. Also ich kenne in Österreich keinen Fall, wahrscheinlich das AKH hat nämlich an so Fälle, wo das wirklich gemacht werden musste. Mir persönlich ist keines akut geläufig, aber es steht drinnen ähnlich auch, wie gesagt, wie das Cyclophosphamid, wie das Cyclosporin, das sind diese letzten Optionen. Wir sind durch Cetuximab wirklich sehr weit gekommen, weil die Krankheiten jetzt immunologisch doch fast immer B-Zell getriggert sind. Es gibt auch Zentren, die zum Beispiel dann die dominierende Abwehrzelle, also das heißt, sind es T-Zellen, sind es B-Zellen, danach eigentlich ihre Therapie ausrichten. Man muss sagen, das ist auch eher Eminenz und nicht Evidence-based. Natürlich macht in gewisser Weise Sinn. Ja. Wir haben mit dem Rituximab sehr gute Erfahrungen gemacht, aber ich glaube, da werden Sie mir beipflichten, zu unterschätzen ist die Substanz nicht, nicht nur zu Corona-Zeiten mit der Impfung. Und man kann mit der Substanz, wenn man es jetzt unreflektiert einsetzt, auch viel Schaden anrichten. Und eigentlich, die Patienten müssen wirklich optimal monitiert werden, weil es hat schon Gründe, dass sie wirksam ist.
Wir waren vor Corona eher locker mit der Substanz, aber jetzt gab es auch Todesfälle unter Corona.
So ist es, ja.
Und deshalb hat sich das Blatt da natürlich entscheidend geändert. Vielleicht abschließende Frage, ihr seid eine Stoffwechselabteilung. Wie oft seht ihr Rhabdomyolyse und Statine? Vielleicht fürs Auditorium noch einmal.
Also tatsächlich Rhabdomyolysen bei Statinen sind zumindest meiner Kenntnis nach jetzt nicht wahnsinnig häufig. Es gab ja mal eine Untersuchung, glaube ich, aus Amerika von einer Uniklinik, die sich das angeschaut haben. Das ist vielleicht bei 6-8% der statininduzierten Myopathien, dass es tatsächlich zu einer Rhabdomyolyse kommt, zu einer schweren, also relativ selten, dass wir eine wirkliche Rhabdomyolyse hatten, nur auf Statinen. Ich kann mich in den letzten 5 Jahren nicht daran erinnern. Statininduzierte Myopathien sehen wir natürlich häufig, aber gehen meistens glimpflich aus eigentlich, ja.
Okay. Gut, dann schaue ich noch, ob es noch eine Frage. Danke für die tollen Vorträge, das ist ein Kommentar, dem schließe ich mich an. Ich bedanke mich sehr für den Einsatz, für die wunderbaren Vorträge. Sie werden auch abgespeichert in der Gesellschaft der Ärzte. Bitte werden Sie Mitglied. Es gibt dann eben auch DFB-Punkte, die gebucht werden können. Und danke für die Aufmerksamkeit, wenn Sie in diesem schönen Frühlingstag uns heute gefolgt sind. Danke sehr.
Vielen Dank.